Es ist extrem schwer, forschenden Fehlverhalten nachzuweisen. Zudem sind die Fälle, sollten sich die Vorwürfe bestätigen, oft ausgesprochen tragisch.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwitz. Ich bin Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität in Frankfurt und Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Ich unterhalte mich heute mit meinem Kollegen Professor Theo Dingermann, der bereits geraume Zeit als Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung beschäftigt ist. Unser Thema, zu dem wir uns heute verabredet haben, ist kein Spaßthema. Wir wollen eine Schattenseite der Wissenschaften ansprechen, denn immer wieder wird die Wissenschaftsgemeinschaft durch Fälschungsskandale erschüttert. Diese sind nicht nur moralisch verwerflich, sondern verursachen nicht selten erhebliche Kosten und schüren Misstrauen, insbesondere bei jenen, die in der heutigen Zeit extrem verunsichert sind und daher Heilbringern mehr Glauben schenken als seriösen Wissenschaftlern und deren Ergebnissen. Anlass für diesen Podcast war ein konkreter Fall, über den du, lieber Theo, in der letzten Woche in der PZ berichtet hast. Was genau war da los?
Ja, also Manfred, der Anlass für meinen PZ-Artikel war ein News-Feature des Wissenschaftsjournalisten Charles Piller, der am 27. September in Science, also in dem Wissenschaftsjournal Science, von einem spektakulären Fall wissenschaftlichen Fehlverhaltens eines der berühmtesten Demenzforscher berichtete. Die bisherigen Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung deuten an, dass tatsächlich Hunderte von Publikationen, ich wiederhole, Hunderte von Publikationen des ehemaligen Direktors der Abteilung für Neurowissenschaften des National Institutes on Aging, NIA, Professor Dr. Eliza Maslier gefälschte Abbildungen enthalten.
Theo, habe ich das richtig gehört? Hunderte von Publikationen sind gefälscht worden. Kann das sein? Kannst du ein bisschen mehr berichten darüber, ein paar Details?
Nun, was man bisher weiß, basiert dies auf einem etwa 300 Seiten langen Dossier, das forensische Analysten dem Science Magazin zur Verfügung gestellt haben. Nach diesen Recherchen sind offensichtlich Manipulationen vor allem in Abbildungen in 132 Arbeiten aufgeführt, die Maslier zwischen 1997 und 2023 veröffentlicht hat. Meist handelt es sich bei den bisher entdeckten Fälschungen um manipulierte Abbildungen von Proteinanalysen, sogenannten Western Blots, und auch von Mikroskopaufnahmen von Gehirnschnitten.
Theo, wer ist diese Person? Wer ist diese Person Maslier?
Nun, Professor Eliza Maslier war bis Ende letzten Monats der Chef des National Institutes on Aging, einer Unterabteilung des NIH, ich sagte das schon. Ihm wurde, als der US-Kongress im Jahr 2016 eine wahre Flut neuer Mittel für die Alzheimer-Forschung freigab, die Leitung des NIA übertragen, denn er war ein anerkannter Wissenschaftler in diesem Bereich. Damit war Maslier nicht nur wissenschaftlicher Leiter der renommierten Institution am NIH, sondern er hatte auch die Verantwortung über ein gewaltiges Budget. Alleine im letzten Geschäftsjahr betrug dies 2,6 Milliarden US-Dollar. Rund 800 wissenschaftliche Arbeiten hat Maslier publiziert, wie man recherchiert hat, die teilweise zigtausendfach zitiert wurden. Dies zeigt den enormen Einfluss, den die Arbeiten Masliers im Bereich der Demenzforschung hat. Die Überprüfung dieser Arbeiten hat nun ergeben, dass mindestens in 132 Publikationen manipulierte Abbildungen enthalten sind. Das ist ein Ausmaß, das man sich kaum vorstellen kann. Viele der Arbeiten Masliers befassen sich mit Fragen, wie bei degenerativen Erkrankungen des zentralen Nervensystems die Synapsen geschädigt werden. Vor allem Arbeiten zum Alpha-Synuclein, diesem kleinen Protein, das eine Rolle beim Transport von synaptischen Vesikeln und somit bei der Freisetzung von Neurotransmittern spielt Oder sowohl in Alzheimer als auch in der Parkinson-Pathogenese eine Rolle spielt, haben ihn zu einem der meistzitierten Wissenschaftler auf seinem Gebiet gemacht.
Theo, Alpha-Synuclein, das kenne ich auch und das bringt mich dazu, dass ich hier feststelle, da gibt es doch auch einen Antikörperkandidaten, das Prasinezumab. Und dieser Antikörper richtet sich gegen diese Alpha-Synuclein-Aggregate. Das war doch eine große Hoffnung, insbesondere bei der Behandlung von Parkinson, Morbus Parkinson. Haben sich diese Hoffnungen, die in diesen Antikörper gesetzt wurden, nunmehr erfüllt oder nicht? Beruht die Hypothese hier auch auf Arbeiten von Meslier?
Ja, tatsächlich. Die Hoffnungen platzten im August 2022, als im New England Journal of Medicine das Scheitern der klinischen Studie zu diesem Antikörper publiziert wurde. Aber das scheint nur die Spitze eines Eisbergs zu sein. Etliche andere Beispiele dokumentieren mittlerweile Fehlentwicklungen, die auf Basis Messlers Forschungen initiiert wurden. Millionen von Forschungsgeldern wurden hier offensichtlich verschwendet.
Theo, damit komme ich jetzt zu einer Frage, die mich auch natürlich umtreibt. Der Fall Meslier ist ja ganz augenscheinlich nicht der einzige Fall von wissenschaftlichem Fehlverhalten. Kannst du ein weiteres prominentes Beispiel nennen?
Tatsächlich rüttelte nur wenige Monate vor der Enttarnung Messliers als unlauter arbeitender Wissenschaftler ein Fall die Forschungswelt auf, wo der gefeierten holländischen Stammzellforscherin Professor Catherine Verweij Fehlverhalten nachgewiesen wurde. An der Zuverlässigkeit ihrer Forschung bestand bereits seit Jahren Zweifel. Im Juni diesen Jahres, also 2024, zog nun das Fachjournal Nature schließlich eine richtungsweisende Publikation aus dem Jahr 2002 zurück.
Das ist lange zurück, nicht?
Das ist lange zurück. Da die Arbeit bereits tausende Male zitiert worden war, sorgte dies zugleich für Schlagzeilen als die meistzitierteste Publikation, die je zurückgezogen wurde. Wieder waren manipulierte Abbildungen entdeckt worden. Und dieses Beispiel zeigt auch, wie viel Zeit vergehen kann zwischen Verdacht und Konsequenz.
Lieber Theo, du warst lange Jahre an der Goethe-Universität als Hochschullehrer und Wissenschaftler tätig. Du warst darüber hinaus auch für einige Zeit Vizepräsident dieser Universität und genießt auch heute noch großes Vertrauen und Anerkennung in unserer Goethe-Universität. Du warst selbst nach deiner Emeritierung Vorsitzender einer ganz wichtigen Kommission an der Goethe-Universität, nämlich der Kommission für Fehlverhalten in den Wissenschaften. Solche Kommissionen gibt es mittlerweile an nahezu allen Hochschuleinrichtungen Deutschlands und auch international. Darf ich dich an dieser Stelle fragen, welche Erfahrungen du als Vorsitzender und Mitglied dieser Kommission gemacht hast?
Ja, das war eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Und das war eine Aufgabe, für die man keine Vergnügungssteuer bezahlen muss. Das kann ich wohl im Nachhinein resümieren. Es ist extrem schwer, Forschenden Fehlverhalten nachzuweisen. Zudem sind die Fälle, sollten sich die Vorwürfe bestätigen, oft ausgesprochen tragisch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es zwei Muster gibt, die die Forschenden gewissermaßen falsch abbiegen lässt. Zum einen ist es übertriebener Ehrgeiz von Forschenden, die längst Karriere gemacht haben, wie zum Beispiel auch im Fall Meslier, und die in der Community extrem gut anerkannt sind. Oft bleiben die Betrügereien jahrelang unerkannt und behindern die Karrieren der Starforscher kaum. Im Gegenteil, meist wird wissenschaftlicher Erfolg, auch wenn er teilweise auf unredliches Arbeiten basiert, mit Geld und Prestige belohnt. Das illustriert, wie groß die Anreize für Fehlverhalten sein können. Das zweite Muster betrifft überforderte, von hohem Erfolgsdruck geplagte, junge, hochgehandelte Forschende, die beispielsweise im Rahmen der Exzellenzforschung große Fördersummen bekommen, weil sie einen spannenden Antrag geschrieben haben. Stellen diese jungen Menschen dann nach 2 Jahren fest, dass sie noch gar kein Nature- oder Science-Paper haben, wird der Druck gewaltig. Oft ist er dann so hoch, dass ein Ausweg nur noch im Fälschen von Daten gesehen wird. Tatsächlich habe ich beides während meiner Zeit als Kommissionsvorsitzender erlebt.
Theo, wie kann es sein, dass ein solches Fehlverhalten oft erst sehr spät auffällt?
Das ist nicht so überraschend, muss ich sagen. Denn aus der Analytik weiß man, dass man meist nur das nachweisen kann, wonach man tatsächlich auch sucht. Zufällige Unregelmäßigkeiten findet man meist nicht, auch nicht als Gutachter im Rahmen eines Peer-Review-Prozesses. Denn natürlich sind alle Arbeiten gerade in diesem hochrelevanten Forschungssegment überprüft worden, bevor sie publiziert wurden. Schaut man sich jedoch nach Aufdeckung eines Fälschungsskandals die Dokumente an, wie hier konkret betrogen wurde, kann man kaum glauben, dass das übersehen wurde. Erstaunlich ist auch, dass sich ein solches Vorgehen so lange geheim halten lässt. Denn in den Arbeitsgruppen muss es Mitwisser geben. Man will sich gar nicht vorstellen, wie diese unter Druck gesetzt werden, um dich zu halten. Aber an dieser Stelle, Manfred, möchte ich eine Frage an dich richten. Denn während deiner Amtszeit als Vizepräsident hattest du eine Kollegin im Präsidium, der später auch Täuschungen im großen Umfang vorgeworfen wurde. Was kannst du darüber erzählen?
Ja, bei dieser Kollegin handelt es sich um Frau Professor Simone Fulde, die nach ihrer Zeit als Vizepräsidentin an der Goethe-Universität das Amt der Universitätspräsidentin an der Universität Kiel übernommen hat. Und diese renommierte Wissenschaftlerin, die unter anderem Mitglied im Wissenschaftsrat war, die der Forschungsgemeinschaft Leopoldina angehört, die hatte auch großen wissenschaftlichen Einfluss und auch ihr wurde, beginnend würde ich sagen mit 2023, massives wissenschaftliches Fehlverhalten vorgeworfen, was am Ende dazu geführt hat, dass sie im Jahr 2024, also 4 Jahre nach Amtsantritt, das Amt der Präsidentin der Kieler Universität zurückgelegt hat. Wenn man genau fragt, um was geht's hier, dann muss man sagen, es geht hier auch um Dinge, um Manipulationen von wissenschaftlichen Publikationen, insbesondere auch um Abbildungen, Gehirnschnitte und so weiter. Und es sind augenscheinlich vor allem Paper, Publikationen betroffen aus ihrer Zeit in Ulm, wo sie tätig war. Und man muss vielleicht an der Stelle auch noch sagen, dass Frau Professor Fulda eine pädiatrische Onkologin ist. Und die Vorwürfe, die ihr gemacht werden an dieser Stelle, sind eben Veröffentlichungen auf dem Gebiet der molekularen Krebsforschung, also auch ein sehr, sehr wichtiges Gebiet. Und diese Vorwürfe sind wirklich erheblich, sind auch zusammenfassend dargestellt worden. Und ich bin neugierig, wie Frau Professor Fulde aus dieser Sache rauskommt. Es gilt zunächst die Unschuldsvermutung, aber die Wissenschaftswelt schaut jetzt gebannt nach Kiel, ob es Frau Fulde tatsächlich gelingt, diese Vorwürfe auch zu entkräften. Wir warten hier einfach ab. Ich will zum Schluss vielleicht festhalten, Theo, dass das alles in allem, die besprochenen Fälle, doch einigermaßen erschreckend sind. Uns war es jetzt an dieser Stelle wichtig, nicht nur über die Sonnenseiten der Wissenschaften und Forschung zu sprechen, sondern auch über Schattenseiten der Wissenschaften. Und die gibt es tatsächlich auch, wie die Fälle, die wir hier besprochen haben, auch sehr eindeutig zeigen. Gott sei Dank, das will ich auch festhalten, sind diese Fälle eher die seltenen Ausnahmen. Doch wenn sie auftreten, dann sind sie meist besonders schlimm, vor allem wenn sie in den Lebenswissenschaften passieren, wenn sie in der Medizin-Grundlagenforschung passieren und so weiter. Denn diese Grundlagenforschung ist ja sehr oft und insbesondere die Basis für die Entwicklung neuer Therapieoptionen. Du hast das Thema Demenzforschung angesprochen. Ich finde es in hohem Maße unethisch, wenn klinische Studien an freiwilligen Probanden oder Patienten durchgeführt und aufgelegt werden, auf der Basis gefälschter Daten und damit falscher Arbeitshypothesen. Das ist unmoralisch, kostet viel Geld und ist nicht zu entschuldigen. Und damit möchte ich mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Und dir, lieber Theo, danken wir für einen wichtigen Beitrag, der aufzeigt, dass die Gefahren überall lauern, auch im Wissenschaftssystem.
Ciao, Manfred.
Ciao, Theo.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.